Hallo!
Hello.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Clari, wir fangen direkt an. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Wir fangen an wie immer. Ich habe eigentlich gar nicht so viel Spannendes gerade zu berichten. Wollen wir vielleicht mal direkt mit Trauer und Tradala einsteigen?
Klar, können wir gerne machen.
Okay. Ich fange mal an. Also Trauer habe ich tatsächlich dieses Mal gar nichts so Weltbewegendes. Ich habe jetzt eine Klausur geschrieben und das war so ein bisschen, ich sag mal, Schnapsidee. Man braucht die halt dann für später so. Es ist aber nur so eine Zulassungsvoraussetzung. Das heißt, man braucht da keine besondere Note für. Heißt halt auch, dass ich am Montag angefangen habe, dafür zu lernen. Ich habe die heute geschrieben. Für die Zuhörer, ihr hört es ja erst frühestens Sonntag, heute ist Mittwoch. Es hat jetzt vergleichsweise so ganz gut geklappt. Aber es war halt so ein bisschen so ein, der Professor hat halt so eigentlich was ausgeschlossen, was er in der letzten Stunde halt auch erst so behandelt hat. Und genau das kam dran. Und es war so ein bisschen, Und natürlich, passend jetzt auch wieder zum Thema Podcast, war es natürlich die Bestattungsform in den unterschiedlichen Religionen. Da konnte ich natürlich dann einfach aus persönlicher Expertise da was hinzaubern, das war gar kein Problem.
Bisschen
Ja, und zu meinem
improvisieren.
Tralala. Ja, genau, und zu meinem Tralala. Also, ich hatte letzte Woche einen sehr schönen Tag, den Samstag. Da war ich nämlich morgens noch auf einem Geburtstag und wir haben gepicknickt und es war wirklich mega schön. Und dann bin ich später noch nach Düsseldorf gefahren und dann haben wir abends, habe ich mit Eva und unseren Freunden haben wir Doppeldate gemacht und Eva und ich haben da das Essen gezaubert. Es war wirklich sehr schöner Abend. Wir haben sehr gut gegessen und ja, ich würde sagen, das war mein Tralala.
Ich finde es immer ganz lustig, wenn du von mir in der dritten Person redest. Scheint lustig zu sein, diese Eva. Ja, also unser Essen war der Wahnsinn. Das muss ich wirklich auch nochmal lobend erwähnen. Wir haben spanische Tapas selber gemacht, aber es hat wirklich auch echt alles richtig gut geklappt. Von daher, das Lob würde ich mitgehen. Lustig auch, dass du sagst, du warst Samstagmorgen noch auf einem Geburtstag. Du hattest mir auch ein Foto geschickt. Das habe ich aber erst um 13:30 mittags, glaube ich, gesehen, als ich aufgewacht bin, weil ich ja dachte, ich hätte das Jetlag-Game ausgetrickst. Habe ich nicht. Hatte ich nicht. Ihr habt doch auch einen schlimmen Schlafrhythmus gehabt, aber gut. Ich war mir bis eben noch gar nicht so sicher, was mein Trauer und Tralala diese Woche war. Ich glaube, mein Trauer war, dass jeder, der ein Auto fährt, das nicht auf sich selber angemeldet ist, wie das ja bei den meisten jungen Leuten so ist, dass man halt erstmal irgendwie ein Auto hat, was vielleicht auf die Eltern läuft, damit man nicht so viel Versicherung bezahlt. Die wissen, dass wenn, also dass man ja schon irgendwann sein eigenes Auto dann auf sich ummelden sollte. Und vor allem, ich habe ja mein Auto quasi geerbt. Mein Papa ist gestorben, es war auf ihn angemeldet und jetzt muss ich es ummelden. Da gibt es zum Glück einen relativ langen Puffer, in dem man da Zeit hat, aber langsam aber sicher sollte ich es doch mal tun. Und jetzt habe ich mich irgendwie damit befasst und auch mit dem Thema Autoversicherung. Das ist ja so ein Pain. Keine Ahnung, sowas hat halt immer mein Papa gemacht. Der wusste auch genau, worauf man achtet. Der hat sich so eine Versicherung angeguckt und hat gesagt, das und das und das brauchen wir, da brauchen wir mehr, da brauchen wir weniger, das passt so. Ja, keine Ahnung, wie viel Millionen Euro irgendwas abgesichert sein muss. Wie viel Geld im Monat viel ist und wie viel nicht. Woher soll ich wissen, was meine SF-Klasse ist? Lauter so Dinge, die ich in der letzten Woche gelernt habe, weil ich mich ja dann damit befassen musste. Ich habe Gott sei Dank einen Freund, der bei einer Versicherung arbeitet. Den habe ich dann irgendwann angerufen und habe gesagt, ey, kannst du mir helfen? Ja, und habe dazu auch lange mit meinem Onkel gesprochen, weil der natürlich, also mein Onkel ist auch Vater. Und ich habe bei sowas immer so das Gefühl, ich frage da am besten jemand, der sich damit auskennt. Und mein Onkel ist meinem Vater sehr ähnlich. Von daher dachte ich, frage meinen Onkel. Das ist vielleicht die Nummer zwei im Ranking von den Personen, die sich da gut auskennen. Genau. Und ich glaube, ich habe jetzt auch eine gefunden. Kostet natürlich ein Schweinegeld. Kostet es aber, glaube ich, gerade überall. Ich glaube, im Moment sind Versicherungen nicht so super günstig. Und das war aber auf jeden Fall mein Trauer, weil ich da dachte, ganz ehrlich, Papa. Wäre super cool, wenn du jetzt gerade das mal für mich machen könntest oder mir helfen
Ja,
könntest.
oder halt auch einfach mal so zu Lebzeiten mal mitgenommen, mal erklärt. So. Also einfach, ich sag mal, dass du dich mal hier übrigens nur mal gucken. Ich habe jetzt gerade hier eine neue Autoversicherung abgeschlossen. Wenn du das mal machen musst, darauf solltest du vielleicht achten.
Ja,
Aber
das hat er
ich finde
auch
das irgendwie so
gemacht.
schön.
Das hat er auch gemacht, aber ich meine, ich habe jetzt nicht gemerkt, wie viel Millionen Schadensersatz, keine Ahnung, was man da machen muss.
Fährst du ein Rolls-Royce? Weil Millionen deckt, glaube ich, keine Autoversicherung ab.
Doch, klar. 100, du hast immer
Echt?
100 Millionen, glaube ich, Personenschaden und ich 100 oder sowas Millionen Umweltschaden und so. Solltest du
Ach, krass.
haben.
Ja, du siehst, dass ich mich damit nicht auseinandersetzen
Ja.
müsste, so richtig.
Good for you. Nee, also mein Papa hat mir das schon irgendwie auch versucht zu erklären, aber wie gesagt, ich habe mir nicht alles gemerkt. Naja, aber das war auf jeden Fall ein Learning. Und mein Tralala ist, glaube ich, dass ich mich richtig dolle auf meine nächste Reise freue. Ich glaube, ich komme im Podcast rüber, als würde ich kaum in Deutschland wohnen. Aber ich wollte nach dem Abi ja immer eine Solo-Reise eigentlich machen, beziehungsweise eigentlich wollten wir 2 Jahre mal zusammen verreisen.
Ich wollte gerade schon intervenieren, aber bitte sprich weiter.
Trotzdem wollte ich aber auch gerne noch eine Solo-Reise machen. Jetzt haben wir aber ja während Corona Abi gemacht, beziehungsweise in den Anfängen von Corona, da war ja gar nichts mit Reisen. Und dann habe ich mir vorgenommen, das einfach nach dem Bachelor zu machen, den ich jetzt auch erst nochmal machen muss. Aber genau. Und ich habe diese Woche mein Ticket gebucht und freue mich schon sehr. Da wird bestimmt auch in den nächsten Folgen noch ein bisschen was zu kommen. Genau, das war, glaube ich, mein Tralala die Woche.
Kann ich verstehen. Und ich glaube, das ist auch eigentlich richtig cool, das schon so weit im Voraus zu buchen, weil man dann sowas hat, wo man drauf hinarbeiten kann. Ich finde, sobald man so einen festen Termin hat, hat man sowas, worauf man so sich dann umso mehr freuen kann und so. Ich glaube, dass das ganz gut dir auch tut, um dich jetzt auch so für Bachelor und so zu motivieren. Deswegen, ich freue mich riesig und ich hoffe, dass das klappt, dass ich dich mal besuchen komme.
Das hoffe
Und ich
ich
glaube,
auch.
dass das super wichtig ist, dass du das mal so für dich machst.
Ja, ich glaube auch gerade einfach so verarbeitungsmäßig. Ich hatte nach dem Tod von meinem Papa ganz lange das Bedürfnis, dieses Land zu verlassen. Ich weiß gar nicht warum. Es war einfach so dieses, ich muss mal hier raus und zwar weit weg. Also nicht nur die Stadt wechseln, sondern ich hatte richtiges Gefühl, ich würde mich am liebsten morgen in den Flieger setzen, einfach ans andere Ende der Welt fliegen. Das konnte ich in dem Moment nicht, aber deswegen glaube ich, dass es mir ganz gut tut, das jetzt mal zu machen und einfach mal wirklich mich nur um mich selber kümmern zu müssen und vielleicht auch einfach noch so ein bisschen tiefer diese Trauer zuzulassen. Genau.
Ich
Und
glaube, das ist auch
hoffentlich.
so ein bisschen so eine Ausprägung von diesem, man will vor der Situation weglaufen. Also es hört sich immer so negativ an, aber ich glaube, dass man manchmal einfach dieses braucht, ich muss das mal, mich mal selber von dieser ganzen Situation distanzieren, weil das einen sonst so erschlägt, dass man halt, ob das jetzt ist, man fährt in Urlaub oder man zieht um oder keine Ahnung, das kann ja manchmal schon in kleinen Dingen sein, mit ich fange ein neues Hobby an oder keine Ahnung. Und ich glaube, dass dir das sehr gut tut, einfach mal aus dieser ganzen Situation rauszukommen, weil ich sag mal, ich hatte meinen Tapetenwechsel dadurch, dass ich ausgezogen bin zu Hause, so, das darf man ja auch nicht vergessen. Und dadurch konnte ich quasi nochmal so, hatte ich so eine Art Neuanfang. Dann natürlich, ich bin ja auch mal kurz wenigstens mal alleine verreist und so. Und weiß ich nicht, das sind alles wichtige Schritte, um das so ein bisschen zu verarbeiten. Und ich glaube, dass das eine sehr gute Möglichkeit für dich ist. Deswegen freue ich mich da sehr und bin jetzt schon gespannt, auch wenn es noch super lange hin ist.
Ich bin auch jetzt schon aufgeregt. Bin natürlich auch tief im Backpacker-TikTok jetzt drin. Und habe schon irgendwie 7 verschiedene Rucksäcke anprobiert. Ich glaube, ich mache da auch mehr eine Wissenschaft draus, als es sein muss. Aber irgendwie denke ich mir, 40 Liter für 2 Monate ist schon auch super wenig. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob sich alle daran erinnern und ob uns alle auf Instagram folgen. Aber wir haben ja vor ein paar
Wenn nicht
Tagen,
jetzt.
genau, wir haben ja, also heute ist es gestern, wenn ihr es hört, was vor ein paar Tagen, eine Story gepostet und haben euch gefragt, was ihr vielleicht für peinliche oder dumme oder komische Fragen habt, die man vielleicht sich nicht so traut zu stellen zum Thema Trauer und Tod. Weil ich glaube, also ich hatte relativ viele, bevor es mir selber passiert ist, die ich mich nicht getraut habe zu fragen. Ich wusste auch immer nicht so genau, was kann man fragen? Ist das irgendwie, wirkt das interessiert oder wirkt das einfach nur stumpf und unangebracht? Und genau, deswegen haben wir uns überlegt, dass wir einfach dieses Fragenfeld machen und einfach mal in die Story posten und ihr könnt da anonym drauf antworten. Grundsätzlich gilt aber, dass ihr uns immer gerne Fragen schicken könnt. Also vielleicht bauen wir das einfach an, dass wir das so einmal im Monat machen. Fände ich eigentlich ganz cool. Und ansonsten, aber wenn ihr nach Folgen irgendwie Fragen habt oder was auch immer, freuen wir uns immer, wenn ihr uns schreibt, entweder über Instagram oder ich weiß nicht, ihr könnt uns ja auch privat schreiben, wenn ihr unsere Nummern habt. Genau. Aber ich habe auf jeden Fall mal ein paar Fragen mitgebracht, Clara.
Ja.
Clara hat die Fragen noch nicht gesehen, die waren nämlich ein bisschen versteckt auf Instagram. Deswegen haben wir jetzt überlegt, dass ich quasi einfach die Fragen stelle und wir dann gemeinsam darauf antworten. Auch hier nochmal der kleine Disclaimer. Ich weiß, ich sage es eigentlich in jeder Folge, aber einfach nur nochmal so für alle, die jetzt vielleicht neu dazukommen. Wir erzählen immer nur das, was wir selber empfinden oder was wir selber erlebt haben. Das ist jetzt kein Guide für alle Menschen auf dieser Welt. Ich glaube, jeder kann das ganz gut selbst einschätzen, wenn es um Freunde oder Bekannte geht. Und wir wollen einfach nur so ein bisschen einen Denkanstoß geben oder einfach von unseren Erfahrungen berichten. Von daher nimmt es gerne nicht als ja, allwissende Aussage. Bist du ready, Clara?
Ich bin ready geboren. Genau das habe ich heute Morgen, wurde mich nämlich jemand, hat mich jemand vor der Klausur gefragt, ob ich ready bin. Heißt das, ich bin ready geboren und gleiches gilt jetzt.
Stark.
Schauen wir mal, was besser läuft.
Ich hoffe, nee, eigentlich hoffe ich für dich, dass die Klausur besser lief. Gut, dann starten wir auch direkt schon mit der ersten Frage. Hat sich der Tod auch irgendwo wie eine Erleichterung angefühlt?
Boah, das ist ein spannendes Thema,
Ich glaube, ich würde
weil man
vielleicht schnell
natürlich.
für mich darauf antworten, weil ich glaube, deine Antwort ist fast noch ein bisschen interessanter.
Dann bitte.
Dadurch, dass bei uns der Krankheitsverlauf super, super kurz war und beziehungsweise zwischen da ist was Negatives im Leben passiert und dem Tod selbst lagen wenige Wochen. Und ich glaube, deswegen hat sich das bei uns nicht wie eine Erleichterung angefühlt, weil einfach diese Hoffnung noch so groß war und ehrlicherweise auch die Erwartung daran, dass mein Papa wieder gesund wird und dass er das schafft und dass er weiterlebt, war so groß, dass es sich auf jeden Fall nicht wie eine Erleichterung angefühlt hat, weil das, also da war kein langer Leidensweg, da war, keine Ahnung, keine Hoffnung, die immer geringer geworden ist. Im Gegenteil, eigentlich ist sie immer größer geworden. Genau, von daher kann ich relativ schnell dazu sagen, bei mir war es keine Erleichterung.
Also ich glaube, das ist eine schwierige Frage, weil also mein Vater war ja so ungefähr 4 Jahre lang krank und es waren viele Auf und Abs, viel Chemo, zwischendrin ja auch mal eine OP, eine richtig große, mit langer Genesungsphase. Und es gab viele Phasen, wo es einfach sehr schwer war, wo viele Nebenwirkungen es ihm auch einfach nicht gut gingen. Und das ist, glaube ich, nie schön, irgendwie so anzusehen. Und es war ja dann bei uns so, dass irgendwann, also nach dieser OP, hieß es dann quasi so Tumormarker Zero, so von wegen geheilt. Und dann kommst du immer nur regelmäßig zu den Kontrollterminen. Und dann kam er halt irgendwann zurück und war dann auch schon, hat dann auch schon gestreut und so. Und da war uns klar, dass hier ist, ab jetzt ist es quasi einfach nur noch palliativ und nicht mehr karitativ. So, ich weiß gar nicht, ob es die richtigen Begriffe sind, aber quasi, dass eine Heilung nicht mehr in Sicht ist, sondern dass man die Zeit einfach nur noch rauszögern kann. Und ich sag mal, man hat das schon dann so über die nächsten Wochen immer mehr gemerkt, dass die Chemozyklen sich verändert haben. Am Anfang ging das noch mit jede zweite Woche. Irgendwann ist man dann übergegangen zu 2 Wochen Pause, eine Woche Chemo und so weiter, weil das halt einfach die Blutwerte sich nicht in dem Tempo verbessert haben und wieder erholt haben, wie sie es hätten haben sollen. Und dann, ich sag mal, für alle Leute, die irgendwie Kontakt zu jemandem haben, der Chemo bekommt oder das einfach irgendwie schon mal so miterlebt haben, das macht schon was mit den Menschen. So, das ist halt auch so schleichend, dass es immer mehr dieses Leben auch so aussaugt. So, ich glaube, so als Bild passt das eigentlich so ganz gut, dass halt man auch gar nicht diesen Verlust, den man dadurch macht, in der Zeit bis zur nächsten überhaupt wieder auffangen kann. Also meistens ist es dann quasi, wenn es mal gerade wieder ein bisschen besser wird, die Übelkeit besser wird, man gerade mal wieder normal essen kann oder so, dann ist schon wieder der nächste Zyklus. Und das war halt dann bei uns irgendwann natürlich so ein gewisser Kreislauf. Wenn du weißt, du machst es quasi nur lebensverlängernd, ich glaube, dass dann irgendwo du dir irgendwann denkst, okay, gar nicht so, ich bin jetzt erleichtert, dass dieser Faktor, also dass diese Krankheit quasi weg ist, dass dieses Ja, das hört sich so hart an, weil dieses große, große Problem irgendwie nicht mehr so existent ist, sondern vielmehr so dieses erlöst. Also ich glaube, ich würde es dann halt eher als Erlösungsgefühl, als Erleichterung sehen, weil so mein Vater hat dann, als er gestorben ist, er hat kurz vorher eine Lungenentzündung bekommen und dann ging alles unglaublich schnell, weil ja der Körper einfach so runtergefahren ist durch die Chemo. Das heißt, der hatte auch nicht lange leiden müssen und es war nicht so dieses, ja, immer weiter Chemo, immer mehr Zyklen, immer schlechter geht es jemandem. Und ich glaube, dass das so nicht schön ist, auf lange Sicht sich so anzuschauen. Und ich glaube, dass letztendlich für uns haben wir so viel Zeit noch zusammen gehabt. Und ich glaube, dass es gerade für ihn, dass er auch nicht weiter leiden muss, auf jeden Fall eine Art von Erleichterung war, dass es dann halt relativ schnell mit relativ wenig Schmerzen, dass du sagen kannst, okay, das ist jetzt absehbar, bekommst jetzt starke Schmerzmittel, dass das einfach quasi so ein gleitender Übergang ist und das ist irgendwie, ich glaube, für ihn auch eine Erleichterung gewesen, einfach besser als dieses nach und nach immer mehr schleichender Verfall, weil du ja auch gar nichts mehr groß machen kannst an schönen Dingen. Ja, also irgendwo kann man das, glaube ich, schon sagen. Es ist aber, also im Nachhinein denkst du dir immer dann, wenn du danach auch drüber nachdenkst, oh, sogar einen Tag mehr, wenn ich jetzt noch mal einen Tag hätte oder so. Ich glaube, das geht nie weg. Aber die Erleichterung ist auf jeden Fall irgendwo auch mit dabei.
Ja, ich glaube, es macht auch ganz viel, wenn man wirklich einfach so einen langen Weg hat, auf den man auch zurückblicken kann. Und dann vielleicht auch mit bisschen Abstand einfach sagen kann, hey, das war in der Situation dann vielleicht eine Erleichterung. Also ich glaube, dass sich ein Todesfall nie wie eine Erleichterung anfühlt, auf das Ganze komplette gesehen. Aber vielleicht halt auf die Situation, dass man sagt, okay, bis dahin war es einfach so viel, so anstrengend. In dem Moment des Todes war es dann eine Erleichterung.
Genau.
Genau, aber ich glaube, das ist tatsächlich vielleicht einfacher so zu sehen, weil man halt einen längeren Weg einfach hatte, als wenn das so super kurz geht. Und muss ja auch nicht immer unbedingt Krebs sein. Also ich meine, unsere Väter hatten jetzt beide Krebs, aber man kann ja auch einfach nach einem schlimmen Unfall irgendwie so krank sein, dass man nicht mehr auf die Beine kommt oder was auch immer. Oder einfach sehr alt schon sein. Ja. Die nächste Frage lautet, es fühlt sich so falsch an, auch Glück zu empfinden oder zu lachen. Ist gar keine Frage, aber vielleicht einfach so ein
Ich wollte
Statement
gerade
mal.
fragen, ich wollte gerade sagen, was ist.
Sorry.
Möchtest du wieder anfangen?
Ich kann das richtig gut verstehen. Ich habe in einer Folge ja schon mal erzählt, dass wir oder meine ganze Familie am Abend des Todestages zusammensaßen und zusammen Abend gegessen haben und irgendwie Geschichten erzählt haben und dann auch gelacht haben und eine Person dann auch gefragt hat, ob das überhaupt okay ist. Und ich habe für mich aber ganz, ganz schnell beschlossen, dass ich diese Gefühle nicht in gut und schlecht trennen kann, weil mein Papa auch niemand war, der so viel Wert auf sowas gelegt hat. Also es gibt ja schon Leute, die mehr Wert darauf legen, dass man irgendwie vielleicht um sie trauert oder was auch immer. Aber ich wusste, mein Papa wollte das nicht. Also der fand es auch doof, wenn ich jetzt wochenlang hier sitze und Trübsal blase. Und für mich war relativ schnell klar, wenn ich mal glücklich bin oder eine gute Zeit habe, dann überschreibt das die Trauer nicht, sondern das existiert parallel. Aber die Trauer ist nicht weg. Also meine Trauer ist nicht nur da, wenn ich weine oder wenn ich traurig bin oder wenn ich wütend bin oder was auch immer, sondern diese Trauer, die ist konstant da. Und da kann sich einfach ein anderes Gefühl drüber mischen oder drunter mischen, aber das ist dann nicht, also das ersetzt das nicht. Und das habe ich für mich ganz schnell festgestellt, weil ich aber auch gemerkt habe, ich brauche das. Ich brauche diese emotionalen Inseln quasi, an denen ich mich hochziehen kann, wo ich weiß, okay, ich bin jetzt gerade glücklich oder ich lache oder ich finde was gut oder ich fühle mich gut, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche das, um Energie zu sammeln, um dann auch diese Traurigkeit wieder durchzuhalten. Ich glaube, ich kann nicht gut traurig sein. Also ich habe irgendwann mal zu einer Freundin von mir gesagt, für mich ist ein normaler Tag eine 7 von 10. Und ich glaube, dass ich grundsätzlich eigentlich sehr positiv bin und deswegen fühlt sich das ganz schlimm für mich an, wenn ich lange traurig bin. Also ich habe dann immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und deswegen war es für mich ganz wichtig, auch diese guten Gefühle irgendwie zuzulassen, um das alles so auszuhalten.
Ja, also ich verstehe diesen Gedanken von, es fühlt sich irgendwie falsch an, glücklich zu sein, weil das halt einfach auch so ein bisschen dieses, das haben wir ja auch schon mal angesprochen, dieser gesellschaftliche Druck ja irgendwie auch ist, dass jeder von einem irgendwas erwartet. So, und da gehört einfach viel dazu, dass jeder irgendwie so seine Erwartung hat mit, du musst jetzt mindestens einen Monat traurig sein oder du musst mindestens 3 Monate nur traurig sein. Und am Anfang war ich auch einfach nur traurig. Das hat sich überhaupt nicht, also ich hatte das Gefühl, das hört auch nie auf, aber es ist so wichtig, dass man halt auch wieder das zulassen kann, auch froh zu sein, weil ich glaube, dass das manchmal auch eine Entscheidung irgendwo ist, dass man sich manchmal überwinden muss zu sagen, okay, ich gehe jetzt raus, ich treffe mich jetzt mit jemandem in der Hoffnung, dass man da auch wieder so irgendwie schöne Momente so zulassen kann und so. Und ich glaube, dass das eine manchmal eine Entscheidung sein kann, davon rede ich jetzt nicht, wenn man nicht die Kraft dazu hat, gar kein Thema, aber manchmal zweifelt man ja so, oh, kann ich das jetzt machen? Ist das überhaupt richtig, dass ich das mache? Und ich glaube, dass das so wichtig ist, weil halt diese Freude dabei hilft, auch seine Trauer, wie du sagst, auch dieses Energiesammeln, um seine Trauer auch wieder zuzulassen, weil das Leben halt einfach nicht linear ist. Also man ist nicht nur traurig und man ist nicht nur glücklich. Selbst Leute, denen nicht was Schlimmes passiert, die haben auch nicht immer nur gute Tage, so. Deswegen sehe ich das auch so. Vor allem jetzt mal so aus dem Blickwinkel gesprochen von jemandem, der ja schon lange trauert, also wo der Trauerfall halt einfach schon länger her ist. Das ist halt so das Schöne, dass Trauer immer irgendwo da ist, aber irgendwann auch umschlagen kann in was halbwegs Positives. Also so dieses, eigentlich immer, wenn ich irgendwie zu Hause bin und mich mit meiner Familie unterhalte und halt jetzt auch mein Freund mit dabei ist, das Thema ist auch immer irgendwie mein Vater. Und das sind immer lustige Geschichten, die man so erzählt über die Person, die er war oder mein Opa und was er so gemacht hat, was für lustige Geschichten es gibt. Und irgendwie ist man jetzt, macht einen das gar nicht mehr so traurig, dann über diese Person nachzudenken und an sie zu denken, sondern das ist halt dann mit positiven Erinnerungen verknüpft und dass man einfach froh ist und dankbar ist, dass man diese Zeit hatte. Deswegen glaube ich, dass das sowieso irgendwann auch umschlagen kann. Und ich glaube, dass man sich halt, wie du auch schon gesagt hast, so ein bisschen frei davon machen muss, dass man traurig sein muss oder glücklich sein muss. So, das kann jeder für sich entscheiden. Es gibt da auch einfach keinen richtigen und keinen falschen Zeitpunkt. Ich finde deswegen das auch so ein schönes Beispiel bei euch, dass ihr quasi abends noch darüber lachen konntet und also Geschichten so erzählen konntet. Und ich glaube, das zeigt das eigentlich so ganz gut. Und vielleicht passend dazu, ich habe mal so ein Bild gesehen, wie man versucht, Trauer zu beschreiben. Und es gibt dieses Bild, dass Trauer so eine schwarze Kugel ist und die ist in so einem Glas, in so einem Marmeladenglas, sage ich mal. Und am Anfang der Trauer ist diese Kugel, hat die halt eine gewisse Größe und das Glas ist minimal größer als diese Kugel. Das heißt, diese Trauer füllt dich quasi komplett aus. So, du hast gar keinen, da ist kaum Platz, um noch irgendwas anderes mit in dieses Glas reinzulassen. Und über die Zeit wird diese Trauerkugel nicht kleiner, weil Trauer nie aufhört, weil Trauer nie wirklich kleiner wird, sondern das Glas wird einfach nur größer und man hat wieder diese Möglichkeit, quasi auch mehrere bunte kleine Kugeln mit da rein zu tun. Und es ist gar nicht so, dass die dann diese Trauer überlagern, weil die Trauer ist ja immer noch da, aber es kann halt zusammen existieren und weiß ich nicht, das ist halt so dieses, man entwickelt sich weiter, die Trauer ist immer noch da, aber man darf auch wieder neue Dinge irgendwie und schöne Dinge zulassen. Und ich weiß nicht, ich fand, das hat es für mich so persönlich ganz gut beschrieben, ist vielleicht auch subjektiv. Ja, und ich finde, das passt da eigentlich so ganz gut zu.
Und ich finde auch, was bestimmt vielen Leuten hilft und was mir auch geholfen hat, war einfach auch so dieses, ich weiß, dass mein Papa das nicht wollen würde. Also der würde nicht wollen, dass ich nur traurig bin und keinen Spaß mehr an meinem eigenen Leben habe, weil mein Leben geht weiter, so blöd es sich anhört, aber mein Leben ist damit nicht zu Ende und es ist in dem Moment ganz fürchterlich, aber ich weiß, dass mein Papa trotzdem wollte, dass ich super geile Sachen erlebe und super viel Spaß habe und das alles genießen kann. Und ja, ich finde, manchmal muss man sich das auch einfach nochmal so ein bisschen vor Augen halten. Und das hilft dann manchmal auch gerade in Situationen, wo man vielleicht irgendwie komisch angeguckt wird. Aber das muss man dann halt einfach aushalten. Die nächste Frage lautet, ob ich die Einzige bin, die manchmal allein im Raum steht und fragt, bist du da? Das fand ich irgendwie eine richtig schöne Frage.
Ich habe es noch nicht ganz. Kannst du es nochmal vorlesen? Also ich glaube, die Frage noch nicht verstanden.
Ob ich die Einzige bin, die manchmal allein im Raum steht und fragt, bist du da? Also
Okay.
quasi einfach alleine im Raum steht und mit der Person spricht, die gestorben ist. Ich würde das jetzt mal so
Okay.
übersetzen. Ich glaube, wir haben lustigerweise letzte Folge da so ein bisschen drüber geredet, aber meine Mama hat mir nach der Folge auch geschrieben und meinte, dass sie ganz dolle lachen musste, weil sie einen Tag vorher bei uns in der Garage stand zu Hause und mein Papa gefragt hat, wo ein bestimmtes Werkzeug von ihm ist. Und dass sie lachen musste, weil wir halt drüber gesprochen haben und dass sie das wirklich auch laut ausgesprochen hat. Und ich glaube, das ist ganz normal, dass man in so einer Trauer auch manchmal so ein bisschen die Regeln hinterfragt. Also, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich eine Zeit lang dachte, dass mein Papa vielleicht seinen Tod vorgetäuscht hat. Und ich merke auch, dass ich öfter anfange, mit meinem Papa zu sprechen, einfach in der Hoffnung, dass er es hört. Obwohl alles in meinem Gehirn dagegen spricht, weil ich weiß, mein Papa ist gestorben und er wird mich mit Sicherheit nicht hören. Aber so dieses Gefühl zu haben, der ist noch irgendwo und vielleicht hört er, was ich sage. Ich glaube, dass das ganz normal ist und eigentlich ja auch was voll Schönes ist, dass man trotzdem diese Verbindung zu der Person noch hält irgendwie.
Ja, ich finde das auch eine spannende Ansicht so. Ich sehe, also bei mir ist das relativ ähnlich. Ich habe das auch manchmal, ich habe da eine Zeit lang für gebraucht, bis ich das so machen konnte, weil ich mir am Anfang, weiß ich nicht, war das halt einfach so eine fremde Situation und irgendwie kam ich mir dabei komisch vor, aber ich liege manchmal so dann abends im Bett, gerade halt, wenn ich traurig bin und bin dann halt so, das kann sowas sein wie. Manchmal erzähle ich schöne Dinge, wie, keine Ahnung, also ich habe meinem Vater ja auch irgendwo von meinem Freund erzählt und wie glücklich ich bin und so. Aber halt auch so Sachen, dass man manchmal, wenn diese Trauer einen wieder wie so eine Welle erwischt, ist man halt ja oftmals so verzweifelt. Und manchmal bin ich da noch ungerecht und dann liege ich da und rufe oder sage, dass ich nicht hier alle im Haus wecke. Also sagst du, warum bist du gegangen? Was, also keine Ahnung, sogar, das ist halt, fängt das wieder auf, dieses, dass man manchmal trotzdem irgendwie so wütend und verzweifelt ist, weil man dann dieses Ventil sucht, wo man das so rauslassen kann. Und die einzige Person, die man, ich sag mal, ansatzweise dafür verantwortlich machen kann, ist halt dann die Person, die gestorben ist, obwohl das total Quatsch ist, da die Verantwortung für zu suchen. Und ich glaube, dass deswegen auch irgendwie wichtig ist, dieses Sprechen, um das auch zu verarbeiten. Und ich bin schon, ich glaube, also ich glaube, das ändert sich bei mir auch viel, aber manchmal denke ich, mein Vater sieht mich schon. Also ich glaube, dass der das schon mitkriegt, was ich so mache. Und ich glaube nicht, dass es da so diese 1-zu-1-Kommunikation gibt, dass ich quasi, wenn ich was sage, hört er das auch. So, weiß ich nicht, irgendwie, das ist nicht so meine Vorstellung davon, aber so dieses grundsätzlich sieht der, was man macht und ist irgendwie immer auch bei einem und so. Das denke ich schon und ich glaube, deswegen ist das auch so wichtig, da diese Connection auch irgendwie so zu pflegen, wenn man das so sagen kann. Also ich weiß, dass ich habe da am Anfang, bin ich dann auch manchmal auch alleine mal zum Friedhof gefahren und habe dann auch mit dem Grab irgendwie geredet. Das brauche ich mittlerweile nicht mehr. Ist natürlich für mich auch schwieriger, wenn ich hier in Bonn bin. Aber ich habe das schon manchmal, wenn ich auch mit meiner Mama hingehe, dass die halt irgendwie dann auch so sagt, ne, guckt ihr jetzt, wenn Clara jetzt hier ihre Prüfung schreibt, dass ihr da auch mit die Daumen drückt, ne? So. Also ich glaube, das haben wir beide auch einfach so ein bisschen drin und ich finde, das ist auch irgendwie halt auch eine Art, diese Beziehung so zu pflegen. Ja.
Ich habe das lustigerweise als Kind immer gemacht oder eigentlich mache ich das immer noch am Grab von meinem Opa. Aber ich habe meinen Opa nie kennengelernt. Mein Opa ist auch super früh gestorben. Also meine Mama war so alt wie ich jetzt. Und ich kenne den nur aus Erzählungen und von Bildern. Und ich habe da letztens mit meiner Mama drüber gesprochen, weil sie meinte, dass ich das so schön fand, dass ich immer mit diesem Grab gesprochen habe. Und aber auch so, ich war auch so, nee, geh schon mal vor, ich will alleine mit dem Opa reden. Also, bisschen sassy. und hab so quasi eine Beziehung zu jemandem aufgebaut, den ich aber niemals kennengelernt habe. Und ich würde schon irgendwie behaupten, dass ich einen sehr großen Bezug zu ihm habe, obwohl ich ihn niemals getroffen habe. Also das ist eigentlich ganz irrational, aber mir hat es ganz doll geholfen, an diesem Grab zu stehen und mit der Person zu reden und irgendwie das Gefühl zu haben, da schaut jemand auf mich.
Aber das finde ich richtig schön, weil das halt ja im Prinzip so ein bisschen diese kindliche Intuition einfach ist. Also so Kinder hinterfragen das ja gar nicht so alles, sondern, also ich kann natürlich, ich weiß nicht, was du damals empfunden hast und gedacht hast, aber das ist ja manchmal so dieses, die haben ja gar keine Vorstellung davon, was das bedeutet, wenn jemand tot ist. So, also es ist halt einfach so, du weißt, du kennst ihn nicht und siehst ihn nicht so persönlich, aber trotzdem ist er ja irgendwo da und deswegen hast du ja trotzdem irgendwie das Bedürfnis, es ist ja dein Opa. So, ist ja klar, dass ihr auch irgendwie miteinander sprecht. Deswegen finde ich das irgendwie auch wirklich sehr, sehr süß und wie schön, dass du ja dann quasi trotzdem so eine Connection zu deiner Verwandtschaft hast, obwohl ihr euch nie kennengelernt habt. Ja, das braucht man ja auch, glaube ich, so neben Fotos und Erzählungen braucht man das auch manchmal, ist das quasi nochmal so eine zusätzliche Komponente. Finde ich richtig süß.
Ja. Wir haben uns übrigens heute darauf geeinigt, dass wir 5 Fragen vorlesen, damit es das Ganze jetzt nicht sprengt. Wir haben ein paar mehr bekommen, aber genau, wir haben uns 5 rausgesucht und wenn die anderen vielleicht in der anderen Folge nochmal aufgreifen.
Fünf lange Fragen bei uns dann aber, ne? So, wir kopieren nichts von irgendwelchen anderen Podcasts.
Nein. Nee, also wir haben die wirklich bekommen. Wir haben uns die nicht ausgedacht. Ich habe, als ich die Story gepostet habe, kurz gedacht, wenn uns jetzt keine antwortet, müssen wir uns leider was ausdenken. Aber das mussten wir Gott sei Dank nicht. Genau, die nächste Frage lautet, denkt ihr, man trauert anders bei einem Suizid als bei einem Tod durch Krankheit oder Alter? Fang gerne an.
Ich bin okay. Gespannt, was du dazu also, sagst. Also, das Ding ist, ich bin nicht so persönlich betroffen, so durch Suizid. Ich habe das gehört, aber es ist alles bei mir, so aus meinem Umfeld, eher weiter weg. Oder halt von Leuten, die man irgendwie mal gekannt hat oder so. Deswegen kann ich da jetzt nicht unbedingt aus persönlicher Erfahrung sprechen. Aber ich glaube, das fängt so ein bisschen diese Thematik auf mit, normalerweise ist ja, wenn jemand stirbt, kannst du niemandem einen Vorwurf machen. Und das ist ja manchmal so ein bisschen diese Krux der Trauer, dass es halt du quasi eigentlich kein offizielles Ventil hast, wo du das rauslassen kannst, dass du jemandem sagen kannst, du bist dafür verantwortlich. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das bei einem Suizid halt was anderes ist. Also ich glaube, dass, ich sag mal, es gibt Leute, die haben unterschiedlichste Meinungen so zum Thema Suizid. Die einen sagen, es ist einfach was sehr Egoistisches, die anderen sehen das halt einfach quasi als das, quasi das, die Spitze einer schlimmen Krankheit, was ja auch in der Regel so ist, so. Also keiner macht das, weil er es gerne macht, so. Das ist oftmals basiert halt auf schweren psychischen Krankheiten. Deswegen, das möchte ich auch gar nicht zu sehr vertiefen. Also trotzdem ist jemand, der sich suizidiert, nicht schuld quasi daran. Aber letztendlich ist es ja trotzdem die Person, die die Entscheidung trifft. Und ich glaube, dass sich das dann halt insofern verändert, dass man einen Verantwortlichen hat, der für seine eigene Trauer verantwortlich ist. Und ich glaube, dass das schon eine andere Art zu trauern ist.
Ich habe da super viele Gedanken zu gehabt. Ich glaube auf der einen Seite auch, wie du schon sagst, wenn sich jemand suizidiert, dann hat jemand diese Entscheidung getroffen. Für sich selbst. Aber diese Entscheidung wurde bewusst getroffen. Im besten Fall bewusst. Und wenn jemand anhand von seinem Alter stirbt oder aufgrund von der Krankheit, das finde ich, muss man auch nochmal differenzieren. Wenn jemand, der bald 100 Jahre ist, stirbt, dann finde ich das einfach den Lauf der Dinge. Also wir werden geboren, wir haben unser ganzes Leben vor uns, wir altern und irgendwann stirbt man. Und ich finde, wenn jemand 100 Jahre alt wird, dann ist es natürlich traurig, wenn die Person stirbt und je nachdem, wie eng die Beziehung war, auch ganz, ganz schlimm für die Hinterbliebenen. Aber ich habe dann immer noch so dieses, die Person hatte ein langes, schönes Leben. Damit kann ich, glaube ich, ganz gut umgehen. Wenn jemand an einer Krankheit stirbt, dann kannst du niemandem dafür die Schuld geben. Gerade wenn es zum Beispiel Krebs ist, weil das ist nichts, womit du angesteckt werden kannst. Das ist nichts, wo du noch mehr hättest gegen tun können, was auch immer, aber da hat niemand Schuld dran, weder die Person selbst noch jemand anderes. Und für mich persönlich ist es, glaube ich, leichter, wenn niemand Schuld hat, weil ich dann diese Wut nicht habe. Ich glaube, was bei einem Suizid aber ganz schlimm ist, sind die Vorwürfe, die du dir selber machst. Also bei meinem Papa war es so, der ist krank geworden, der ist zum Arzt gegangen, hat eine Diagnose bekommen, hat einen kurzen, aber intensiven Krankheitsweg gehabt und ist gestorben. Da hätte ich nichts dran ändern können, da hätte er nichts dran ändern können und kein anderer Mensch auf dieser Welt. Da konnte auch keiner was für, weil diese Krankheit ist einfach entstanden und niemand weiß, woher sie kam. Ich bin wütend, dass es passiert ist, aber ich kann da keinem die Schuld für geben und vor allem niemandem einen Vorwurf machen, dass er was hätte besser machen können. Wenn sich jemand suizidiert und ich habe vor kurzem einen Suizid in meinem weiteren Umfeld mitbekommen, egal was passiert, die Leute machen sich immer Vorwürfe. Hätte ich was anders machen können? Hätte ich da sein können? Was wäre gewesen, wenn ich in dem Moment da gewesen wäre? Selbst wenn es Leute waren, die Abschiedsbriefe hinterlassen haben, in denen sie quasi alle entlastet haben. Ich glaube, das ist ganz schlimm, damit zu leben. Erstens, dass eine Person diese Entscheidung selber getroffen hat. Und zweitens, mit diesem permanenten Gedanken, hätte ich selber was anders machen können? Hätten wir oder hätte ich die Person retten können? War das vielleicht nur der eine Moment, in dem jemand hätte sagen müssen, nein, mach's nicht? Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das wäre für mich viel, 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 viel schlimmer zu wissen, da erstens wurde eine Entscheidung getroffen und zweitens könnte ich, glaube ich, nicht aufhören, mir selber Vorwürfe zu machen.
Voll, weil das ja auch wieder dieses, das habe ich jetzt, glaube ich, gefühlt schon 10-mal gesagt, aber dieses, du hast dann wiederum dieses Verantwortung, diese Schuld, kannst du halt bei so einem Suizid, gerade wenn du im näheren Umfeld bist, kannst du dann halt quasi auf dich selber laden. Und damit machst du dich ja auch selber kaputt, weil dann quasi du einmal die Schuld oder Verantwortung bei demjenigen suchst, der sich suizidiert hat, aber gleichzeitig auch bei dir, dass du es nicht früher gesehen hast. Und wie du sagst, ich glaube, dass es halt schlimmer ist, wenn man selber auch diese Schuldgefühle noch zusätzlich zu seiner Trauer so dazu hat. Vielleicht dazu, weil das halt ganz gut passt. Ich fand, ich hatte mal so ein, ja, wie erkläre ich das am besten? Also jemand wirklich super entfernt ist. Und da gab es so ein bisschen Andeutungen auf mit so Insta und keine Ahnung. Und ich hatte irgendwie so einfach ein ganz komisches Bauchgefühl damit und habe das dann Eva geschickt. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und so. Und irgendwann ist das halt so ausgeartet, dass wir beide gesagt haben, okay, wir müssen jetzt was tun, weil ich glaube, diese Person tut sich etwas an. Und in dem Moment habe ich mich dafür verantwortlich gefühlt. Und ich habe überhaupt gar keine Bindung zu dieser Person gehabt, sondern es ist so super entfernt. Und trotzdem hast du dann das Gefühl, du trägst irgendeine Art von Verantwortung, dass dieser Person jetzt dann halt irgendwie nichts passiert. Und das ist das, wo ich dem Ganzen so am nächsten gekommen bin. Aber wenn ich jetzt in meinem näheren Umfeld, bei meinen Freunden das so erleben würde, ich glaube, ich würde auch nicht gut damit zurechtkommen, dass wenn ich irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl hätte und dann nicht da bin und ich nochmal nachgefragt habe oder so, das ist schon, ich verstehe diese Komponente dabei und das macht es in der Trauer noch viel schwieriger.
Ja, ich finde es nur ganz wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass für einen Suizid niemand was kann. Kein Familienmitglied, kein Freund, keine Freundin, niemand im Umfeld, weil ich glaube, dass Personen, die sich suizidieren, das oft wirklich sehr mit sich selber ausmachen und im Geheimen machen und es vielleicht auch wirklich keiner mitbekommt. Und jeder von uns hat ein sehr komplexes Leben. Jeder hat seine eigenen Probleme. Manchmal sieht man auch einfach nicht auf den ersten Blick, welche Probleme jemand anderes hat. Ich finde es ganz wichtig zu sagen, gerade auch in diesem Fall, den ich mitbekommen habe, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Leute sich sowieso Vorwürfe machen, aber dann als Umfeld oder als Außenstehender nicht noch das zu befeuern, sondern den Leuten wirklich zu sagen, du kannst da nichts für. Die Person hat die Entscheidung selbst getroffen. Und in dem Fall war es sogar so, dass vorher auch schon Leute mit der Person gesprochen haben und so weiter und gesagt haben, hey, geht's dir gut? Können wir dir helfen? Und ehrlicherweise bin ich auch der Meinung, dass ein Suizid nichts Schlimmes ist, weil ich der Meinung bin, jeder Mensch sollte für sich selbst entscheiden, wie lange er leben möchte. Und wenn das aufgrund von einer Krankheit ausgelöst wird, ist das natürlich fürchterlich, aber ich bin der Meinung, dass der eigene Tod eine Entscheidung ist, die man selber treffen können muss und sollte. Und ja, das nur so am Rande. Aber zu der Story nochmal, das war eine Person, die wir wirklich gar nicht, also keine Ahnung, super, super, super entfernt. Ja, ich habe keinen persönlichen Bezug zu diesem Menschen. Und ich habe aber in dem Moment, als du mir das geschickt hast, mein erster Gedanke war, ja, ist halt so aufmerksamkeitsgeil und ist halt irgendwie nur, um Aufmerksamkeit zu generieren und aufzufallen und keine Ahnung was. Und im zweiten Moment habe ich aber gedacht, vielleicht ist halt auch einfach echt ein Hilferuf. Und ich würde mich richtig scheiße fühlen, wenn da jetzt was passiert und ich habe das quasi belächelt, obwohl es ein offensichtlicher Hilferuf ja dann war. Und dann haben wir tatsächlich die Polizei gerufen und haben Bescheid gesagt. Und dann, wir hatten noch mit einer anderen Person hin und her geschrieben, von der wir dachten, dass die vielleicht ein bisschen näher dran ist. Und ich weiß gar nicht genau, wie es ausgegangen ist. Also die Person lebt noch und wurde auch gefunden. Und es ist quasi in Anführungszeichen gut ausgegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich nur Aufmerksamkeit war oder ob das in dem Moment einfach wirklich ein Hilfeschrei war. Das haben wir nie rausbekommen, weil, wie gesagt, wir haben da keinen Kontakt hin. Aber es hat sich auf jeden Fall irgendwie gut angefühlt, das einfach zu machen, vorsorglich. Und ich würde das jedem empfehlen, wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt, macht's einfach, weil es tut ja nicht weh. Und im Zweifel rettet das vielleicht ein Leben. Und ja, also lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
Ja, was ich gerne mal kurz Bezug nehmen wollte, was zu dem, was du eben gesagt hast. Also erstens natürlich, man ist als im Bekannten- und Freundes- und Familienkreis ist man nicht dafür verantwortlich, wenn sich jemand suizidiert. Man kann aber die Verantwortung natürlich auch nicht nur bei der Person suchen. Also man darf auch jemanden, der sich selber tötet, nicht den Vor, also nicht immer unterstellen, dass es eine ganz bewusste Entscheidung war, sondern das basiert ja oftmals auch für diese Person rationalen Gründen. Das kann halt einmal sein, dieses ganze Sterbehilfethema, das ja auch eine Art von Suizid ist. Das können wir auch gerne nochmal irgendwie vertiefen, weil ich das eigentlich ganz spannend finde, da so ein bisschen drüber zu reden, wie da auch so ein bisschen diese rechtlichen Aspekte sind, weil da viel, weil es da einfach viel Stoff so zu gibt. Aber andererseits ist ein Suizid ja oftmals quasi die Spitze von einer psychischen Krankheit. Ob das jetzt Depressionen sind oder, weiß ich nicht, Bipolarität oder Borderline oder was auch immer. Die Leute suchen sich diese Krankheiten ja auch nicht aus. Und das ist ja so ein bisschen diese Krux davon, dass das halt nicht so was ist wie eine Krebserkrankung, was du auf einem MRT oder auf einem Scan siehst, sondern es ist halt in deinem Kopf und das kann genauso tödlich sein wie irgendeine andere Krankheit. Und meistens ist es dann halt im Prinzip ein Suizid keine bewusste Entscheidung, sondern halt getrieben durch diese Krankheit, weil es einfach Gedanken sind, die freigesetzt werden, ohne dass dein Hirn irgendwie was dafür kann. Und in dem Moment kommt dir das als rationale Entscheidung quasi vor. Deswegen ist mir das auch nur nochmal wichtig zu betonen. Ich weiß, dass du das auch so nicht gesagt hast, aber einfach nochmal so als Disclaimer so, ihr seid damit nicht allein. Und wenn ihr solche Gedanken habt und wenn ihr solche Probleme habt, dann sprecht mit euren Freunden, wenn ihr das nicht könnt. Es gibt tausende Suizid-Hotlines, 116, 117. Sucht euch dann die Hilfe, die ihr braucht, weil das ist nicht normal, sowas zu denken und das ist auch nicht rational und es gibt Möglichkeiten, dass man was dagegen tun kann. Deswegen war mir das jetzt nochmal wichtig, in dem Zusammenhang kurz zu sagen.
An der Stelle, wir packen euch auf jeden Fall auch mal ein paar Telefonnummern und Websites in die Folgenbeschreibung. Wie Clara schon gesagt hat, das ist nicht normal, darüber nachzudenken. Und es ist geistige Krankheiten sind ganz genauso schlimm wie körperliche. Das Problem ist einfach, dass man es nicht voneinander trennen kann. Und es viel schwieriger ist, das schwarz auf weiß quasi zu diagnostizieren. Aber wenn ihr das im Umfeld bemerkt oder bei wem auch immer oder einfach bei euch selbst, sucht euch Hilfe. Es ist wirklich keine Schande. Man kann immer auch einfach bei Hotlines anrufen, Erstgespräche ausmachen, was auch immer. Macht das, kümmert euch um euch selbst, kümmert euch um eure Freunde, kümmert euch um eure Familie. Und wie gesagt, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich auch super spannend finde, mir aber gar nicht sicher bin, ob wir da wirklich groß was zu sagen können. Uns hat eine Person geschrieben, ob wir glauben, ob es einen Unterschied macht, wenn jemand wirklich physisch stirbt, so wie unsere Väter, oder ob man für sich selber entscheidet, dass eine Person für einen gestorben ist. Bei der Person war es so, dass sie, glaube ich, auch ihren Vater meint, und für sich selber beschlossen hat, mein Vater ist für mich gestorben, da ist kein Kontakt mehr, da sind vielleicht auch negative Dinge vorgefallen. Die Person an sich lebt aber noch. Man hat nur quasi keinen Kontakt mehr, möchte das auch nicht und möchte die Person aus seinem Leben streichen. Im Vergleich zu uns, die halt einfach die Person physisch verloren haben, ohne das entschieden zu haben. Und ob wir glauben, ob das einen Unterschied macht.
Ich glaube, dass das ganz spannend ist, weil das wieder so ein bisschen diese Verantwortungs- und Schuldfrage berührt. Weil man ja im Prinzip, also ich habe das auch in meinem tatsächlich auch näheren Bekannten- und Freundeskreis, auch zwei, wo das halt einfach so ist. Und ich habe mit der einen Person auch schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie sich das so anfühlt, weil sie so ein bisschen auch dieses hatte, sie möchte das überhaupt nicht mit der Situation vergleichen, weil sie das selber als was viel Schlimmeres empfunden hat, wenn ein Angehöriger stirbt. Aber ich habe gesagt, ich glaube schon, dass das irgendwo, ja, nicht ähnlich ist, aber es sind schon beides einfach für sich genommen sehr schwere Situationen, weil du halt eben eine Person sich wohl bewusst dazu entschieden hat, sich so zu verhalten oder den Kontakt abzubrechen und dann, das macht es nicht immer leichter. Also es ist, so wie du eben gesagt hast, es ist oft ja leichter, wenn es niemanden gibt, dem du die Schuld geben kannst, weil du dann nicht noch damit beschäftigt bist, quasi wütend zu sein und diese Schuld bei jemandem zu suchen. Und dort gibt es ja im Prinzip jemanden. Also ich sag mal, ich würde jetzt mal pauschal sagen, das trifft natürlich nicht auf jeden zu, aber niemand macht das ohne Grund. Niemand bricht ohne Grund den Kontakt zu seinem Elternteil ab oder andersrum. Ich glaube, dass es meistens eher so ist, dass Kinder den Kontakt zu einem Elternteil abbrechen, aber das macht niemand gerne und das macht niemand ohne Grund. Und dann ist in der Regel halt irgendwas vorgefallen, was das quasi begründet. Und boah, ich glaube, das ist schon auch was wirklich Schlimmes. Also ich glaube, dass die Situation beide sich da nicht so super viel geben.
Ich glaube auch, dass es sich auf der einen Seite sehr, sehr ähnlich ist und auf der anderen Seite ganz, ganz verschieden. Also ich glaube zum Beispiel, diese Entscheidung selber zu treffen, erfordert unfassbar viel Mut und Kraft, das erstens zu entscheiden und zweitens auch durchzuziehen und sich vielleicht auch gegen Kontaktaufnahme zu wehren und ja, das auch in schwachen Momenten durchzuziehen. Ich glaube, was für mich aber den größten Unterschied macht, ist, dass einen Kontaktabbruch kannst du rückgängig machen und einen Tod nicht. Also ich kann, egal was ich tue, den Tod von meinem Vater nicht rückgängig machen. Ich kann nicht mit allem Geld der Welt mir noch 10 Minuten mit ihm kaufen. Das geht einfach nicht. Und wenn ich aber entschieden hätte, dass eine Person für mich gestorben ist und dass ich keinen Kontakt mehr zu der will, wie gesagt, dann ist das eine Entscheidung, aber die kann ich rückgängig machen. Und selbst wenn ich die Kontaktdaten nicht mehr habe, dann kann ich die Person im heutigen Zeitalter irgendwie ausfindig machen. Und kann der Person noch mal was mitteilen oder einfach nur fragen, hey, wollen wir uns noch mal zusammensetzen und uns noch mal probieren? Und ich glaube, das ist für mich so der größte Unterschied. Ich glaube aber auch, dass oft die Situationen einfach ganz unterschiedlich sind, weil ein Kontaktabbruch, wie du schon sagst, da wird ja was Negatives vorgefallen sein. Zwischen mir und meinem Papa ist nichts Negatives vorgefallen im Sinne von, dass er deswegen jetzt gestorben ist. Also ich hatte eine gute Beziehung zu meinem Papa. Und wenn du aber eine sehr schlechte Beziehung zu deinem Elternteil hast oder zu wem auch immer, dann ist die Situation vorher, glaube ich, schon so unfassbar belastend und kräftezehrend. Und man hat sich das so oft durch den Kopf gehen lassen, dass vielleicht so ein Kontaktabbruch im ersten Moment wieder Erleichterung sein kann. Und meine Zeit vorher war von Hoffnung geprägt und von guten Wünschen und von Bangen. Und der größte oder der Peak an Negativität war quasi dann der Tod. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied.
Ja, das ist halt so dieses, was du eben gesagt hast, dieses endgültig, man kann es nicht mehr rückgängig machen. Aber das ist halt, also ich sag mal, dadurch bleibt es quasi immer eine präsente Situation. Und das ist auch nicht immer was Gutes. Also einerseits würde man sich natürlich dann für die Person wünschen, dass sich das alles irgendwie klärt, dass man irgendwann wieder zusammenfindet und eine gute Beziehung aufbaut. Aber andererseits, das hat nämlich diese Person mir auch erzählt, es vergeht ja kein Geburtstag, kein besonderer Tag, wo du nicht quasi die Angst hast, dass dein Elternteil sich wieder bei dir meldet und dir quasi dich wieder so zurückholt. Also dadurch ist diese Endgültigkeit nicht mal unbedingt quasi, also das kann sehr ambivalent sein, glaube ich, bei so diesem Thema Kontaktabbruch, weil du halt trotzdem immer quasi fürchten musst, dass du mit diesem Ganzen konfrontiert wirst, obwohl du das oft schaffst, quasi so in den Hintergrund zu rücken, damit es gar nicht so diesen Platz in deinem Leben einnimmt. Und als ich das erste Mal so irgendwie mit diesem Thema konfrontiert war, weil man muss ja einfach sagen, wir sind ja sehr behütet aufgewachsen. Klar gibt es bei uns auch im Freundeskreis Leute, wo die Eltern geschieden sind, auch schon als wir jünger waren. Naja, ich meine, das war ja bei dir genauso.
Bei mir?
Ja.
So, Leute, ja. Unser Freund, bei mir?
Ja, aber halt auch sonst war das ja präsent, so in der Schule und so. Und als dann mein Vater gestorben ist, erst danach war das erste Mal so, dass ich irgendwie mit Leuten, von Leuten gehört habe, ob das jetzt irgendwie über Social Media ist oder halt auch so im realen Leben, dass die schwierige Beziehungen zu Elternteilen haben oder Kontaktabbruch. Und am Anfang hatte ich so ein irrationales, weiß ich nicht, auch so ein Gefühl von Wut oder Eifersucht. Hört sich so doof an, dass ich so dachte, weißt du, bei uns hat sich, das hat sich bei mir, hat sich keiner das ausgesucht, was würde ich geben, meinen Vater noch zu haben, und lieber hätte ich Streit mit meinem Vater, als dass er einfach nicht mehr da ist. Dabei ist das Quatsch, weil, also, wenn man sich dann mal mit den Leuten unterhält, die das, also quasi, die keinen Kontakt mehr dazu haben, da denke ich mir, ich hätte genauso gehandelt wie du, weil das absolut nachvollziehbare Gründe sind und man sich ja sonst nur sein eigenes Leben zerstört, wenn man eine toxische und negative Person in seinem Leben hat, selbst wenn es ein Elternteil ist. Und deswegen weiß ich, dass dieser Gedanke, das ist ja einfach so dieses Irrationale, was man sich dann manchmal so denkt. Ich weiß, dass dieser Gedanke rückblickend ja falsch ist oder einfach quasi nicht der Realität entspricht. Ja, aber weiß ich nicht, das war am Anfang so diese Empfindung von mir.
Ich verstehe genau, wo das herkommt, aber es ist insofern, glaube ich, Quatsch, weil wenn du das mal rückrollst, warum trifft dich der Tod von deinem Vater so sehr? Weil du eine gute Beziehung mit ihm hattest und weil, klar, du so viel schöne Zeit mit ihm verbracht hast und so viel hast, was du vermissen kannst. Wenn du eine schlechte Beziehung zu deinem Vater gehabt hättest, würde ich dir jetzt einfach mal unterstellen, würde dich der Tod vielleicht nicht so mitnehmen, wie er es jetzt getan hat. Und deswegen, ich habe im ersten Moment, oder ich hab das irgendwann auch mal mitbekommen und habe auch gedacht, ganz ehrlich, wäre froh, wenn ich meinen Papa noch hätte. Ja, mein Papa war aber auch toll und ich hatte eine super schöne Zeit mit dem und habe viel mit ihm erlebt. Und deswegen würde ich auf gar keinen Fall tauschen wollen. Also ich hätte lieber nur 24 Jahre mit meinem Papa und eine gute Zeit als, weiß ich nicht, 60 schlechte Jahre, in denen ich dann selber entscheiden muss, dass die Person so schlecht für mich ist und so toxisch, dass ich die selber aus meinem Leben streichen möchte, obwohl sie noch lebt. Also ich will das gar nicht sagen, was besser oder schlechter ist, nur für mich, ich wollte jetzt nicht tauschen gerade.
Ja, das verstehe ich, weil es halt eben, es sind nicht die gleichen Situationen, aber sie haben schon so einfach eine gewisse Ähnlichkeit und ich, so ein bisschen wie dieses Pest oder Cholera.
Ich also, glaube auch, so, das, was gleich bleibt, ist dieses, es gibt Situationen, in denen hättest du einfach gerne beide Elternteile dabei.
Ja.
Ob das eine Hochzeit ist, halt ist, ob das ein Abschluss ist, ob das ein Geburtstag ist, ob das was auch immer ist. Es gibt Dinge, da wünschst du dir einfach, dass deine Eltern dabei sind und ich glaube, das bleibt, egal ob die Person tot ist oder ob du entschieden hast, die tut mir so schlecht, dass ich sie nicht dabei haben möchte. Es gibt immer Situationen, in denen das hochkommt und du dir denkst, warum muss das so sein, egal in welche Richtung.
Ja, weil dieses, ich glaube, in beide Richtungen ja irgendwo so ein Vermissen ist. Also einmal vermisst du eine Person und es liegt einfach nur daran, dass sie quasi nicht mehr präsent ist und einerseits vermisst du es, diese heile Familie zu haben, diese Person in deinem Leben zu haben und dich in deinem Leben so zu unterstützen. Deswegen glaube ich schon, dass man da teilweise sehr ähnliche Gefühle zu haben kann. Ich hatte das über, also auch weit entfernt, einfach so quasi so nebenher getroffen. Und dann kam dieses Gespräch irgendwie auf, das war kurz nachdem dann mein Vater gestorben war. Und die Person war schon ein bisschen älter, hat dann gesagt, dass sich das zwar schlimm anhört, aber dass sie, die hat gerade eine schlimme Scheidung durchgemacht und der Mann hat sich irgendwie auch nicht gut verhalten und ist einfach alles sehr viel hin und her und die Person ist momentan sehr am Leiden so. Und die hat gesagt, manchmal wünsche ich mir, dass er lieber gestorben wäre, als dass ich jetzt diesen Schmerz und diese Präsenz habe, dass sich jemand bewusst gegen mich entscheidet und mich jetzt so behandelt. Und ich finde, das passt da eigentlich so ganz gut rein, weil natürlich hat die Person das nicht ernst gemeint. Sie hat auch der Person, die sich getrennt hat, nicht den Tod gewünscht. Aber dann tritt wieder diese Situation ein, dass du nicht eine Person hast, der du die Schuld geben kannst. Und das hast du quasi in diesem Moment schon. Deswegen, ja.
Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand das eigentlich richtig cool mit den Fragen. Ich finde es voll schön, wenn wir auch irgendwie nochmal so ein paar neue Denkanstöße bekommen und vielleicht ja, da so drüber sprechen können. Wenn ihr noch Fragen habt, Schreibt uns die jederzeit gerne. Wir freuen uns sehr. Wir machen das auf jeden Fall auch nochmal. Ich finde es eigentlich einmal im Monat ganz cool. Ich weiß nicht, wie du das findest, aber oder
Ja, also
vielleicht.
wir können es auf jeden Fall mal in einem regelmäßigen. Dafür
Genau.
müssen wir aber auch natürlich auch unsere Community dazu kriegen, uns regelmäßig dann entsprechend Fragen zu schicken. Aber ich
Ja.
fand das jetzt gut, mal so als fünfte Folge, fünf Fragen. Das macht mich sehr glücklich. Ja.
Der innere Monk ist
Ja.
glücklich, ja. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Clary. Ich fand es eine richtig schöne Folge mit dir. Ich wünsche dir eine gute Woche. Die Folge geht ja erst am Sonntag raus. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.